Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Hörner blasen, Rösser schnauben, Bursten schwitzen. Der Herzog Berthold V. von Zähringen ist mit seiner Gefolgschaft auf der Jagd. Sie pirschen durch den Wald, ganz in der Nähe der Stadt, wo sie gerade gegründet haben. Plötzlich raschelt es im Busch, alle drehen sich um und sehen den mächtigen braunen Bär vor sich stehen. Der Herzog wirft seinen Speer und erleidet den Bär. Der Herzog Berthold V. beschließt, seine neu gegründete Stadt nach dem gerade erleidten Bär zu benennen. Er nennt sie Bern. So oder so ähnlich geht die Legende um den Ursprung des Namens der Stadt Bern. Natürlich gibt es auch ein weniger fantastische Theorien. Der Name Bern könnte von einem althochdeutschen Ausdruck für wehrhafte Burg abgeleitet sein. Auch Brünodor, keltisch Marktplatz von Brennos, steht als Ursprung vom Namen Bern zur Auswahl. Aus historischer Sicht ist es sicher wichtig, den Ursprung vom Wort Bern genau zu kennen. Aber die Legende, dass die Stadt nach dem ersten in der Nähe erlegten Tier benannt worden ist, ist doch bedeutend schöner. Das haben Legenden halt so an sich. Was sie in historischer Wahrheit vermissen lassen, machen sie wett in reiner Schönheit. Wir von Subkutan machen das heute auf die Spuren von Legenden. Wir reisen nach Island, wo die Hälfte der Bevölkerung an Elfen glaubt. Wir hören das Märli über das Gespensterhaus an der Junkerengasse. Und wir lernen über allerlei andere Berner Legenden, vom Kindlifresserbrunnen bis zu verzauberten Berner Katzen. Mein Name ist Markus Roth. Schön, sind ihr dabei.
Subkutan.
Wir fangen unsere Betrachtung von Fabelwesen im höheren Norden an, wo die Leute noch nicht so zynisch sind wie bei uns. In jedem Reiseführer über Island liest man von den Elfen, die angeblich dort leben. Für Touristinnen und Touristen gibt es Elfentouren, die man sich bewundern kann. Allerdings ohne Garantie, dass man wirklich Elfen sieht. Das ist nur in den Souvenirshops garantiert. Viele Einheimische sind aber nach wie vor überzeugt, dass es Elfen gibt und dass sie Einfluss haben aufs alltägliche Leben. Die Angela Wagner ist auf Island gegangen und hat uns ein bisschen Elfenstimmung mitgebracht.
Giftgrüns und seidenfeines Moos. Feuernd rote Magma. Weite Ebenen, voll von pechschwarzem Lavastein. Dampfend heisse Quellen, die brodeln. Schneebedeckte Berge. Und die Sonne, die tief am Horizont steht. Und alles in goldiges Licht taucht. In dieser mystischen Farbe gebracht zu Island leben angeblich Elfen. Gesehen können sie zwar nur wenige Menschen. Trotzdem glaubt mehr als die Hälfte der isländischen Bevölkerung an das unsichtbare Naturvolk. Aber wieso ist das Elfenvolk gerade in Island so populär? Eine Antwort auf diese Frage weiss der Laurus Wilhelmsson.
I think we can find it all over the world. The thing is, maybe here in Iceland, we're not that many.
Ich glaube, Elfen gibt es auf der ganzen Welt. Aber da zu Island leben im Vergleich zu dieser riesengroßen Insel nicht so viele Menschen. Island hat nur etwa 330'000 Einwohner. Wir haben immer noch viel unberührte Natur. Wir sind halt einfach noch mehr in Kontakt mit der Natur. Ich denke, für Leute, die in grossen Städten leben, ist es schwieriger, mit Elfen in Kontakt zu kommen.
In Island sei es eigentlich gar nicht so schwierig, mit Elfen in Kontakt zu kommen. Man muss einfach offen sein dafür. Sie dürfen sich nämlich nicht per se von den Menschen distanzieren. Wenn die Elfen in Ruhe gelassen werden, kommt sogar vor, dass sie den Menschen helfen. Der Laurus Wilhelmsson hat das schon mal erlebt.
I always take my dogs on a walking path down by the beach. When I got back to the car, I had lost my keys.
Ich gehe viel mit meinen Hunden unten am Strand spazieren. Und als ich beim Auto zurück bin, habe ich gemerkt, dass ich meine Schlüssel verloren habe. Also bin ich alles nochmal abgelaufen. Die Schlüssel habe ich aber nicht gefunden. Ich habe meiner Frau angerufen und habe erzählt, dass ich meine Schlüssel nicht mehr finde. Sie hat mir dann vorgeschlagen, ich soll doch die Elfen um Hilfe beten. Ich bin also abgehockt und habe die Elfen darum gebeten, mir doch zu helfen, meine Schlüssel wieder zu finden. Also bin ich den Weg noch ein zweites Mal abgelaufen. Und als ich etwa in der Mitte des Wegs war, sind meine Schlüssel mitten auf dem Weg. Sie sind nicht einfach nur dort gelegen. Nein, sie sind richtig in der Erde gesteckt. Und das Ding ist, das ist ein Gebiet, wo es keine Leute hat. Ich bin mega froh gewesen und habe den Elfen merci gesagt, dass sie mir geholfen haben.
Okay, thank you guys for helping me out.
Die Isländer respektieren ihr unsichtbares Naturvolk. Es gibt sogar ein sogenanntes Elfenministerium. Das heisst, es gibt eine Elfenbeauftragte beim Bauamt. Sie ist die Vermittlerin zwischen Elfen und Menschen. Es ist auch schon vorgekommen, dass Strassen nicht gebaut worden sind, weil sie angeblich durch Gebiete führen würden, wo Elfen wohnen.
Es gibt immer Skeptiker, die es komisch finden, dass es ein unsichtbares Naturvolk geben soll, das in Steinen wohnt. Aber wir haben das Leben im Universum noch nicht entdeckt, weder die verschiedenen Dimensionen noch andere Lebewesen. Elektrizität zum Beispiel können wir auch nicht sehen. Wir leben in einer viel unsichtbareren Welt, als wir meinen.
Wir leben in einer viel mehr invisible Welt, als wir denken.
Sjást í skyni mánans, brestir hans og gallar, myrkrið til hans kallar.
Ihr hört Subkutan auf Radio Rabe. In unserer heutigen Sendung geht es um Legenden und Fabelwesen. Und die gibt es natürlich auch bei uns in Bern. Zum Beispiel hat es an der Gerechtigkeitsgasse, Entschuldigung, an der Junkerengasse ein Gespensterhaus. Von außen sieht es aus wie ein Wohnhaus, ist aber bis heute nicht bewohnt. Zumindest nicht von Menschen. Man sagt, dass häufig am Morgen am 1 die Fensterläden aufgehen und daraus eine Frau ohne Kopf schaurig lacht. Der Tom Hensel ist der Legende ums Haus an der Junkerengasse 54 auf den Grund gegangen und hat seine Erkenntnisse über die Legende in eine ganz eigene Legende verpackt.
Es war einmal ein winzig schmales Häuschen mit Nummer 54. Dieses winzig schmale Häuschen stand eingequetscht in einer runzlig geneigten, pflasterbesteinten und allzu oft nebligen Gasse. Nennen wir sie Kirchgasse. Na und diese Kirchgasse befand sich selbstredend in einem wunderhübschen mittelalterlichen Städtchen, nennen wir es Bern. Die Legenden raunen, dass das Häuschen einst einem Schneiderlein gehörte und dass diesen nach vielen glücklichen Jahren seine Liebste fortlief, wodurch das Schneiderlein, der Trunksucht erlegen und des Spiels angetan, alles und auch dieses winzig kleine Häuschen an seinen wohlhabenden Nachbarn verlor. Dieser Nachbar war niemand anderes als Graf von und zu, nennen wir ihn Griesbach. Und so eine Kutschengarage direkt gegenüber seinem schmucken, schicken Stadtschlösschen kam ihm nur gerade recht. »Nein, nein, nein, nein«, rief da das winzig schmale Häuschen, »ich will doch bewohnt sein.« Aber auf Häuser hört eben niemand. Und während das schmucke, schicke Stadtschlösschen an manchen Tagen den Grafen von und zu Griesbach samt Gefolgschaft beherbergte und Schauplatz war von großen Empfängen und Galaveranstaltungen, wohnten im winzig schmalen Häuschen nur hin und wieder die Kutschen und Pferde, die Kutscher, Spinnen und Marder. Und die Gasse wechselte den Namen von Kirchgasse in untere Kirchgasse und das schmale Häuschen blieb Stall und Lager. Und die Gasse hieß Edle Gasse und später Junkerngasse und das Häuschen blieb unbewohnt. Buhuhuhu, weinte da das Häuschen, aber auf Häuser hört eben niemand. Natürlich zog dieser andauernde Leerstand des schmalen Häuschens das Interesse, auch von Gauklern, Wegelagerern und anderen zwielichtigen Gestalten an, die dort immer wieder übernachteten, Feste feierten oder sonst wie ihr doch recht warmblütiges Unwesen trieben. Das Häuschen wüsste davon sicher vieles zu erzählen. Doch Spukgeschichten? Die Fantasie der Einwohner des Städtchens und der andauernde Leerstand boten viel Platz für Geschichten. Und so begannen sie, sich immer unheimlichere Spukgeschichten über dieses winzig schmale Häuschen in der dunklen kleinen Gasse zu erzählen. Zum Beispiel von Feuerrädern unter seinem Dachfirst. Noch nie hatte das winzig schmale Häuschen gesehen, wie dieses Rädchen Feuer spuckte, aber alle sprachen davon. Oder von Geistern, die das Häuschen zwar an anderen Orten ein- und ausgehen sah, aber sie wurden dem Pferdefüfzki zugesprochen. Und immer, wenn das Häuschen zufällig eine von diesen Schauergeschichten hörte, schüttelte es sich bis hinauf in die Dachziegel und schaute noch trauriger aus seinen leeren, dunklen, kleinen Fenstern. Zu dieser Zeit begab es sich, dass eine Lichtbildgeschichte mit Ton erzählt wurde.
Entschuldigen Sie, ich wollte fragen...
Wir brauchen nichts.
Nein, ich komme von der Zeitung.
Der Herr Hutli ist gestorben und das Abonnement wird nicht erneuert.
Ja, ich glaube, es handelt sich da um einen Irrtum. Ich sollte nämlich den Gespenstern angehen, die da angeblich...
Angeblich?
Ja, sind Sie etwa anderer Meinung?
Ich weiß, was ich weiß.
Es war die Geschichte eines Hauses, in dem seltsame Dinge passieren sollten und ein junger Zeitungsschreiberling versuchte, hinter dieses Geheimnis zu kommen. Er entdeckte einen miesen Trick des Hausverwalters, der das Haus ganz für sich allein haben wollte, was natürlich von dem jungen Zeitungsschreiberling vereitelt wird, selbstredend mit hilfreicher Unterstützung der jungen Erbin. Applaus, Applaus und Happy End und wenn sie nicht gestorben sind, so wohnen sie noch immer dort. Ein wenig neidisch auf diese abenteuerliche Geschichte war das Häuschen ja schon, aber es freute sich, dass er nun wenigstens allen klar sein sollte, dass all diese Spukgeschichten über das 54G gar nicht stimmten.
Es ist ein Haus wie die anderen auch an der Junkergasse.
Aber scheinbar haben die meisten nur den Titel der Lichtbildgeschichte gelesen oder nur davon gehört. Oder kennen nur jemanden, der davon gehört hat. Denn der Titel dieser Lichtbildgeschichte war Das Gespensterhaus. Und so blieben die Geschichten rund um das Haus in der Junkerngasse hartnäckig bestehen. Und wenn das winzig schmale Häuschen heute noch immer nicht bewohnt wird, dann weint es wohl noch immer sein.
Wenn auch ihr die Lichtbildgeschichte schauen wollt, gemeint ist der Film «Das Gespensterhaus» von Franz Schneider aus dem Jahr 1942. Der Film basiert auf einer Romanvorlage von Ulrich Wichelecker. Eine andere Berner Geschichte von einem Gespenst, der nicht immer ganz glücklich ist mit sich selber, hat Peter Reber geschrieben. Wir hören die entzückende Legende vom Hippie-Gespenstli.
Es ist Nacht um 12 Uhr, der Wind weht durch den Schlossgang. Es ist Geisterstund beim letzten Glockenschlag. Ein kleines Geschöpfli in einem weissen Umhang. Treibt mutig die Stegengeländer ab. In der ersten Kurve wird schon langsam kritisch. Die zweite hat es grusig rausgespickt. Es schimpft und denkt, ja, das ist wieder typisch. Der Böttler, der Löw, hat das Geländer noch nicht geflickt. Wer kennt schon die Not vom kleinen Hippie-Gespenstli? Es schillert durch die Blümchen auf dem Kleid. Wer kennt schon seine Sörgali und Ängstli? Dem Gespenstli, wo genau es abbehält. Oh, oh, oh. Gerade trotz, wo die Zellin durch Blümchen stoppen. Kopf voran durch die Tür vor Mademoiselle. Im Schlüsselloch, da hängt noch der Lumpen. Durchgerutscht ist nur das Knochengestell. Wer kennt schon die Not vom kleinen Hippie-Gespenstli? Es schillert durch die Blümchen auf dem Kleid. Wer kennt schon seine Sörgali und Ängstli? Ein Gespenstli, wo genau es abbehält. Oh, oh, oh. Doch das bringt das Gespenstli erst so recht auf die Socke. Auf der Bettstatt brüllt's Mordio. Doch die im Bett, was hat die Wölle schocken. Die Stadt der Schock. Alla Krampf überkommen. Wer kennt schon die Not vom kleinen Hippie-Gespenstli? Es schillert durch die Blümchen auf dem Kleid. Wer kennt schon seine Sörgali und Ängstli? Dem Gespenstli, wo genau es abbehält. Wer kennt schon die Not vom kleinen Schillet durch die Blümchen auf dem Kleid. Wer kennt schon seine Sörgali und Ängstli? Dem Gespenstli, wo genau es abverhält. Wer kennt schon die Not vom kleinen Hippie-Gespenstli? Es schillet durch die Blümchen
auf dem Kleid. Ihr hört Subkutan auf Radio Bern Rabe. Bei uns geht es heute um Legenden und Fabelwesen. Es kann in Bern ja nicht nur die Legende vom Gespensterhaus an der Junkerengasse geben, es muss noch mehr geben. Und Martina Waldis hat sich auf die Suche nach ihnen gemacht, aus auf die Suche nach Sagen und Legenden aus der Stadt Bern.
Viele wehren sich mit Händen und Füßen, wenn sie auf ihren Glauben an geheime Kräfte angesprochen werden. Es sei alles nur ein Aberglauben. Fabelwesen sagen schön und gute Märchen oder in einem Disney-Film, aber wenig glauben noch daran, dass es in Wirklichkeit gibt. Das einmal kommt man zu hören, wenn man die Berner und die Bernerinnen nach ihrem Glauben an mysteriöse Wesen fragt.
Nein, glaube ich nicht.
Nein.
Nein, glaube ich nicht. Ich
bin voll zu alt.
Nein, voll nicht.
Wenn man aber ein bisschen nachrecherchiert, dann stößt man doch noch auf das eine oder andere Fabelwesen, das die Berner und Bernerinnen beschäftigen oder zumindest hat. Zuerst fällt einem natürlich der Bär ein, der der Stadt den Namen gegeben hat. Bei dem weiss man nämlich nicht genau, ob er wirklich existiert hat oder ob es doch nur eine Fabel ist. Eine weiter besonders wichtige Berner Figur trifft man auch heute noch in der Berner Altstadt an. Hoch oben auf dem Brunnen thront ein menschenähnliches Ungeheuer, der Kindlifresser. Eine Märchenfigur, die weit verbreitet war im Mittelalter und alle Kinder dazu bringen sollen, brav zu sein. Sind sie es nämlich nicht gewesen, hat sie den Kindlifresser gefressen. So einmal die Überlieferung. Aber nicht nur die Kinder haben sich mit Fabelwesen beschäftigt. Denn auch wenn man im 19. Jahrhundert schon recht aufgeklärt war, hat es zu Bern Bürger gegeben, die von besonderen Begegnungen erzählt haben und dann auch an die unheimlichen Geschichten geglaubt haben. Zum Beispiel an die Geschichte vom Käfigtier. Die grusige Nacht sei anscheinend vom Dach vom Käfigturm eine schwere Masse aufs Pflaster gefallen. Die Masse hatte die Gestalt von einem riesen Kalb. Zwischen dem Turm und dem Seilerbrunnen sei das Käfigtier Wasser schöpfen und habe dabei laut gekühlt. Bei diesem Fabelwesen handelt es sich nämlich um eine verdammte Seele von einem Gefängniswärter, der zu seinen Lebzeiten die Gefangenen schlecht behandelt hat. Auch hat es einem in diesen Jahren zur Geister schon durchaus mal passieren können, dass einem Katz mit
«Guten Morgen, guten Abend, wie geht's?»
angesprochen hat. Die Katzen waren nach dem Berner Volksmund Mädchen und Frauen, die mit geheimen Mächten in Verbindung gestanden sind und sich in der Nacht in sprechende Katzen verwandelt haben. Und übrigens war man sich auch sicher, dass Riesen das Berner Oberland geschaffen haben. Verirrt als der heilige Martin, habe laut dem Volksglauben Ries beschlossen, ein bisschen mehr Verordnung im Land zu sorgen und habe darum angefangen, die Gebirge zu verschieben, damit es im Land ein bisschen schöner und wohnlicher wird. Das ist nur ein Ausschnitt von allen sagenumwobenen Wesen, die man in Bern vor langen Jahren antreffen konnte. Sagen, Mythen, Legenden. Und wie man weiss, steckt ja meistens ein Fünkchen Wahrheit hinter diesen Geschichten. Die haben dann, nicht anders als heute, versucht, Antworten zu geben. Zu Geschehnis, zu Fragen wie woher, wohin, wozu. Und auch wenn heute schon lange niemand mehr im Käfigtier oder einer sprechenden Katze über den Weg gelaufen ist, zu Bern sind die Fabelwesen noch lange noch nicht ausgestorben. Die Berner Künstlerin Cornelia Hagi will das Gebiet an der Aare nämlich mit riesigen Fabelwesen erschliessen. Ein überdimensionaler Tintenfisch kann man schon im Dellhölzli bestaunen. Und wer weiss, was es dann für fabelhafte Geschichten geben wird.
Wer mehr über Berner Sagen und Mythen will erfahren, das Buch «Berner Spuk» vom F.A. Vollmar ist gut zum drin stöbern und gruseln.
Achtung, Kulturspitze!
Natürlich gibt es auch im Berner Kulturleben allerlei zu Sagen und Legenden. Der Armin Müllersmann bekommt Besuch vom König. Er schämt sich, weil er so arm ist und erzählt, dass seine Tochter das Vreneli Stroh zu Gold spinnen kann. Der König will das natürlich sehen und so fängt die alte Sage vom Rumpelstilzli an. Die Studiobühne Bern hat das alte Grimmärli zu einem Kindertheater verarbeitet. Rumpelstilzli im Theater National immer am Sonntag ab 2. Lust auf Gänsehaut in der Altstadt? Die Stadtführung «Gespenstisches Bern» bietet Geheimnisse und Spukgeschichten. Kennt ihr zum Beispiel die Legende vom weissen Nebel, der aus dem Boden beim Kornhausplatz quillt? «Gespenstisches Bern», eine Stadtführung von Berntourismus, immer am Freitag am 5. Uhr. Der Ursinn, weil am Kalendermarz nicht immer eine kleine Schelle tragen, sondern eine grosse Glocke. Und für diesen Wunsch nimmt er so einiges auf sich. Die Legende vom Schellenursli ist vielen Menschen in der Schweiz schon als Kind erzählt worden. Der Innerschweizer Filmemacher Xavier Koller hat die Geschichte zu einem Familiendrama verarbeitet. Schellenursli in den Kinos Cinecamera und Capitol in Bern. Und das war es schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Subkutan. Subkutan gibt es jeden Mittwoch ab 6:30 und ab 6:30 auf Radio Rabe 95,6 MHz. Ihr könnt uns auf iTunes als Podcast hören oder uns auf Facebook liken, damit ihr immer einen Link zur neuesten Sendung bekommt. Die neuesten und alle alten Folgen von Subkutan gibt es auch zum Abladen und Vorlesen auf www.rabe.ch. Und wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, wir freuen uns über jede Zuschrift an subkutan@rabe.ch. Nächsten Mittwoch auf Subkutan machen wir eine Sendung ganz über das Thema Kinderbücher. An der heutigen Ausgabe von Subkutan haben Angela Wagner, Tom Hensel und Martina Waldis mitgewirkt. Mein Name ist Markus Roth. Schön, sind wir bei unserem Ausflug in die Welt der Legenden und Fabelwesen dabei gewesen. Ciao zusammen und bis nächste Woche.
Yeah, this one's gonna blow your mind.
Rabe, 95,6.